Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Es geht um alle Themen, die uns Frauen bewegen, umtreiben und manchmal in den Wahnsinn treiben. Von A wie Abnehmen bis Z wie Zyklusstörung. Mein Name ist Eva Häusler-Inulu, ich bin Frauenärztin aus Leidenschaft und dein Host für diese Show. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Heute in Episode 21 geht es um Medical Gaslighting, was das genau für ein Begriff ist, was das bedeutet und ja, was vielleicht das auch für die Zukunft der Medizin bedeutet, wenn wir da nicht dagegen angehen. Medical Gaslighting ist ein Begriff, den ich so vorher tatsächlich vor 8 Wochen das erste Mal gehört habe. Ist auch ein bisschen irreführend, muss man sagen, weil ich dachte, okay, da geht jemandem Licht auf, so ein Gaslicht. Nein, es geht darum, das bezieht sich auf ein Theaterstück, wo ein Mann seine Ehefrau versucht, in den Wahnsinn zu treiben, indem er das Gaslicht ständig verändert und die Lichtphänomene, die seine Frau beschreibt, dann völlig ignoriert, sagt, nee, das ist nicht so, das bildest du dir alles ein. Und bei Medical Gaslighting geht es eben darum, dass die Beschwerden eines Patienten, einer Patientin nicht ernst genommen werden, abgetan werden, die Wahrnehmung des Patienten oder auch dessen Wünsche bezüglich einer Therapie ignoriert werden. Medical Gaslighting ist ein Phänomen, das tatsächlich in bis zu 80% Frauen betrifft. Also da sind wir Frauen wirklich überproportional häufig betroffen und deswegen ist es auch ein großes Thema für die Frauengesundheit. Es ist tatsächlich auch sehr häufig so, dass es sich um zyklusbezogene oder hormonbezogene Themen dreht. Also Schmerzen im Zyklus, Stimmungsschwankungen im Zyklus, andere Phänomene, die mit dem Zyklus zusammenhängen können oder eben auch chronische Beschwerden, zum Beispiel Fibromyalgie, chronische Schmerzsymptome, Long-Covid. Das sind alles so Dinge, die bei Frauen tendenziell eher kleingeredet werden. Mich würde jetzt sehr interessieren, woran das liegt, dass das vor allen Dingen bei Frauen so ist. Das ist ein Thema, was mich gerade arg umtreibt und ich habe da so meine Gedanken dazu, wobei ich tatsächlich auch noch keine Studien gelesen habe, die da irgendwelche wirklich festen Daten haben. Aber ich denke, es liegt einerseits daran, dass Medizin einfach traditionell männlich ist. Es ist ja erst in den letzten 1-2 Generationen, dass vermehrt Frauen in die Medizin kommen und dort auch praktizieren. Und die Männer einfach von den Zykluserleben von Frauen wenig Ahnung haben und weil das generell sehr, sehr unterschiedlich ist. Und wir bringen ja als Ärzte, als Therapeuten immer so ein bisschen unsere eigene Geschichte, unser eigenes Erleben und das, was wir im Umfeld so erleben, mit in eine Arzt-Patienten-Interaktion. Das heißt, wenn jetzt eine Frau kommt und sagt, sie hat furchtbar starke Schmerzen und ich selber habe vielleicht auch immer wieder Periodenkrämpfe, dann sage ich, naja, ist halt normal. Ohne zu reflektieren, ob meine Schmerzen überhaupt in irgendeiner Weise vergleichbar sind, beziehungsweise ohne die Frau und ihren Schmerz, ihre Symptome mal so ein bisschen auf die Frau bezogen zu sehen, nicht auf mich bezogen, von wegen, oh, mir geht's viel schlechter, was kommst denn du daher, sondern wirklich zu sagen, okay, was sind deine Beschwerden, wie geht's dir damit? Oft ist es tatsächlich auch so, dass Frauen kommen mit bestimmten Beschwerden und wir schlagen eine Therapie vor, die die Frau dann ablehnt. Und das ist dann auch was, wo wir gleich so ein bisschen in Abwehrhaltung, ja, wenn du die Pille nicht willst gegen deine Periodenschmerzen, bist du selber schuld, dann ist es noch nicht schlimm genug. Auch immer ganz schwierig, weil das ja die Wünsche der Patientin, die eigenen Wünsche abwertet beziehungsweise nicht ernst nimmt. Und das ist auch wieder so diese Medizin, das Halbgott in Weiß, wie es früher immer hieß, von wegen der Arzt weiß Bescheid, der hat immerhin Medizin studiert und seine Ausbildung gemacht und ganz viel Erfahrung gesammelt und der weiß schon, wie es funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Wir haben lange Medizin studiert, wir haben da viel gelernt und wir haben Facharztweiterbildung gemacht. Wir haben in der Regel viel Erfahrung, aber wir sind nicht diese Patientin. Ich bin nicht du, wenn du zu mir kommst mit deinen Beschwerden. Ich kann nicht sagen, ich verstehe dich zu 100%. Ich kann mir anhören, ich kann überlegen, was denn mögliche Optionen sind. Und dann hast du aber deine eigene Geschichte, deine eigenen Wünsche und darauf muss ich eingehen. ein ganz krasses Beispiel dazu. Wir hatten in unserer Klinik mal eine Patientin, die hatte multifokalen Brustkrebs. Also der Brustkrebs war nicht nur ein Knoten, sondern es waren mehrere Knoten in der Brust. Und da macht man in der Regel dann die komplette Entfernung der Brust, also die Mastektomie, einfach um sicherzustellen, wenn da irgendwo noch Mini-Knötchen sind, dass die alle mitgenommen werden. Das verbessert einfach das Gesamtüberleben der Patientin. Die Frau hat jetzt aber gesagt, sie will auf gar keinen Fall, dass ihr die Brust abgenommen wird. Sie bringt sich um. Das hat die wirklich so gesagt. Und für uns war klar, die Frau hat halt einen an der Klatsche. Weil ich meine, es ist doch klar, wenn man da ein multifokales Mammakarzinom hat, dann muss man die Brust abnehmen. Das ist doch völlig logisch. Und haben versucht, ihr das zu erklären. Und sie hat dann letztendlich auch für die OP unterschrieben, war danach aber, Überraschung, schwer depressiv, weil wir einfach nicht in die Kommunikation mit ihr gegangen sind, ihre Wünsche berücksichtigt haben. Und das ist ganz schwierig, da so ein bisschen ja, in die Köpfe der Ärzte, Ärztinnen das so zu verankern, dass nicht nur die medizinische Expertise wichtig ist, sondern eben auch das Erleben der Frau. Denn sie ist es letztendlich, die mit der Therapie leben muss, die mit der Erkrankung leben muss, die mit den Nebenwirkungen zurechtkommen muss. Und im Endeffekt kann ich nicht vorhersagen, wie was wirken wird. Die Medizin bezeichnet sich zwar als Wissenschaft und es werden viele wissenschaftliche Studien gemacht, aber im Endeffekt ist es jetzt nichts Exaktes wie die Physik zum Beispiel. Dafür sind Menschen zu unterschiedlich und zu komplex. Wenn jetzt eine Patientin mit einer Erkrankung kommt, kann ich sagen, okay, Studien zeigen, diese Therapie, die ich dir jetzt anbiete, ist das, was am besten wahrscheinlich für dich wirkt. Aber ob es das tatsächlich tut, weiß ich nicht, weil am besten heißt, dass es vielleicht der Hälfte der Frauen total gut tut oder meinetwegen 80%. Aber ich weiß nicht, ob du vielleicht zu dem Anteil gehörst, wo es nicht wirkt oder wo es zu krasse Nebenwirkungen hat, was die guten Wirkungen sozusagen überlagert. Deswegen, wenn zu mir eine Frau kommt, ich habe 4 Patientinnen, die haben fortgeschrittenen Brustkrebs, die keine Chemotherapie möchten. Und wer bin ich denn jetzt zu sagen, du musst aber eine Chemotherapie nehmen, das ist das Einzige, was dich rettet. Es gibt genug Patientinnen, die eine Chemotherapie bekommen und trotzdem eine fortschreitende Erkrankung entwickeln oder sogar an ihrer Erkrankung sterben. Und es gibt genug Patientinnen, wo die Erkrankung vielleicht stoppt, aber die Nebenwirkungen so schwer sind, dass die Patientinnen damit nicht mehr umgehen können. Und solange du als Patientin dir Gedanken gemacht hast, dir angehört hast, was ich zu sagen habe und ich mein Wissen so gut wie möglich dir kommuniziert habe, darfst du entscheiden, was du damit machst. Und wenn du eine Therapie ablehnst, heißt das ja nicht, dass du mich ablehnst. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was ganz viele Ärzte haben, wenn sie das Gefühl haben, die Patientin lehnt die Therapie ab mit dem Therapievorschlag, den ich in meiner Weisheit gemacht habe, also lehnt sie mich und mein Wissen ab. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, sondern die Patientin hat ihre eigenen Vorstellungen, hat ihre eigenen Werte und die stimmen vielleicht nicht mit dem überein, was wir ihr empfehlen. Deswegen bin ich übrigens auch in der Erwachsenenmedizin und nicht in der Kinderheilkunde, weil wenn du dich jetzt bei einem fortgeschrittenen Mammakarzinom gegen eine Chemotherapie entscheidest, obwohl ich dir die Vorteile erklärt habe, dann ist es deine Entscheidung. Solange ich das Gefühl habe, du hast es gut verstanden, du hast es dir überlegt und es ist jetzt nicht eine Entscheidung, die du einfach aus Angst getroffen hast, sondern aus einer guten Überlegung, dann kann ich damit leben. Wenn du das jetzt für dein Kind so entscheiden würdest, wäre das nochmal deutlich schwieriger, glaube ich. Insofern ist da die Kinderheilkunde auch nochmal ein bisschen besonders, beziehungsweise immer da, wo Entscheidungen getroffen werden für andere Menschen. Ja, Medical Gaslighting. Also einerseits werden deine Beschwerden nicht ernst genommen oder runtergeredet oder auch so ein bisschen auf die Psyche geschoben oder gerne auch, das ist ein ganz schwieriges Problem, tatsächlich Übergewicht. Ja, Knieschmerzen, klar, Frau ist zu dick, ist klar, da kriegt man halt Knieschmerzen. Kann ja sein, dass es mit begründet ist durchs Übergewicht, dass einfach durch zu viel Gewicht das Knie zu viel arbeiten musste, der Verschleiß schneller vonstatten gegangen ist. Aber das heißt ja nicht, dass die Beschwerden nicht da sind, dass die Frau jetzt trotzdem Knieschmerzen hat und die muss man behandeln. Ich kann ja auch nicht sagen, keine Ahnung, du bist Fallschirmspringer, hast ja beim Landen, bist du ja im Kaninchenloch gelandet und hast den Fuß verknackst, kann ich ja auch nicht sagen, selber schuld, wärst halt nicht Fallschirm gesprungen. Sondern dann sage ich ja trotzdem, okay, da gucken wir, dass wir jetzt einen Verband dran machen. Und das erlebt man relativ häufig, wie gesagt, gerade bei Frauen oder eben bei Übergewichtigen. Das ist bei Männern ja dann auch oft ein Problem, dieses, naja, sie sind halt zu dick, sie müssen abnehmen. Das mit dem Abnehmen ist ja bekanntermaßen nicht so ganz leicht, dass man mal eben sagt, so nimmst du 10 Kilo ab, innerhalb von 3 Wochen am besten und dann sind all deine Probleme erledigt. Erstens sind die Probleme nicht erledigt, gerade bei Knieschmerzen oder Ähnlichem bleibt der Verschleiß ja bestehen. Aber das ist auch nicht so leicht, einfach mal eben so abzunehmen. Und auch in anderen Bereichen, dieses Psychische ist ja ganz, ganz häufig, ich meine, ja, Stress hat unglaublich viel auch mit Erkrankungen zu tun, hat ganz unglaublich viel mit Imbalancen im System zu tun, hat ganz viel mit Hormonen zu tun, aber Stress bzw. psychische Belastung wird ja ganz oft so ein bisschen als Schnellschussdiagnose bzw. Schnellschussursache hergenommen. Also du kommst mit Beschwerden, keine Ahnung, immer Müdigkeit und ganz starke Stimmungsschwankungen, gerade auch in der zweiten Zyklushälfte. Ja, es ist der Stress, ist klar. Ich meine, Arbeit ist voll und die Kinder und dann werden die Eltern vielleicht auch langsam ein bisschen anstrengender. Ist der Stress, das ist ja logisch. Dass da vielleicht was anderes dahinter stecken könnte, da wird erstmal, das wird oft gar nicht in Betracht gezogen. Und das sind ja ganz oft tatsächlich Nährstoffmängel zum Beispiel, die auch stressbedingt sein können. Also der Stress ist durchaus was, was stoffwechselmäßig ganz viel mit uns macht. Aber man kann ja was dagegen tun. Und einfach zu sagen, das ist der Stress, damit musst du jetzt leben, greift halt sehr kurz. Auch Periodenschmerzen sind ja oft dieses, naja, da muss man halt durch, das ist als Frau so. Es gibt wirklich immer wieder Fallberichte, Frauen rufen den Notarzt, weil es ihnen so schlecht geht, weil sie gar nicht mehr zurechtkommen, die können sich nicht bewegen. Der Notarzt kommt, ach, das sind Periodenschmerzen, ja, wieso werde ich jetzt gerufen? Das ist halt so als Frau, da muss man durch. Wenn da aber ein Mann liegt, der sich krümmt, und nicht aufstehen kann, dann wird ihm zumindest mal ein Schmerzmittel verabreicht. Also das ist ganz schwierig, diese Leidensfähigkeit, die den Frauen unterstellt wird, beziehungsweise sozusagen eine Leidensnotwendigkeit, dieses, naja, das ist normal, da muss man durch. Das muss man nicht. Also wenn du starke Periodenschmerzen hast und da ist auch dieses stark, ganz oft wird es ja dann in Relation gesetzt, wieder zu irgendwelchen anderen Erleben, keine Ahnung, deine Frauenärztin hat selber starke Periodenschmerzen oder ihre Tochter hat starke Periodenschmerzen, dann wird es damit in Verbindung gesetzt, im Vergleich zu XY ist es doch gar nicht so dramatisch. Woher weiß ich das denn? Und mal abgesehen davon, wenn du sagst, du hast Schmerzen, dann hast du Schmerzen, Punkt. Da brauchen wir jetzt nicht rumdiskutieren, ob die Schmerzen einer Therapie würdig sind oder ob das normal in Anführungsstrichen ist. Wenn es dich belastet, sollten wir nach Wegen gucken, wie wir das in den Griff kriegen. Da gibt es ganz verschiedene Methoden, das ist ja dann auch sowas. Dann heißt es oft, naja, dann nehmen sie die Pille. Ja, die Pille kann super helfen, gerade bei Periodenschmerzen ist die wirklich wirkungsvoll. Aber die Pille hat auch Nebenwirkungen. Also es gibt einfach Fälle, ich habe zu dem Thema auch mal so ein bisschen im Bekanntenkreis rumgeforscht. Und da hat eine erzählt, sie hat wegen Periodenschmerzen und auch wegen Verhütung die Pille bekommen. Und dann hat sie sich ein bisschen informiert und dann festgestellt, oh, sie hat ja Übergewicht und sie raucht und hat auch Migräne, ist vielleicht eine blöde Idee. Sie setzt mal die Pille lieber ab und guckt sich nach Alternativen um und wurde dafür von der Frauenärztin dann angemacht, wie sie denn bitte die Pille absetzen kann ohne Rücksprache. Und ganz ehrlich, bei einer Frau mit Übergewicht, die Raucherin ist und auch noch eine Migräne hat, das sind 3 Risikofaktoren, schon bei 2 spätestens sollten die Alarmglocken läuten und man muss sich eine Alternative angucken, entweder eine östrogenfreie Pille oder was ganz anderes. Und das ist immer so ein bisschen, das ist dann auch wieder dieses Selbstverständnis von uns Ärztinnen und Ärzten, es ist ja schon so, wir kriegen das sozusagen von Studenten Leben an eingebläut. Wir sind die Experten, wir studieren, wir knien uns da in die Materie rein, wir machen unsere Facharztausbildung, wir lernen ganz viel und wir sind die Experten und die anderen haben keine Ahnung. Also wenn du kommst mit deinen Periodenschmerzen und sagst, du willst die Pille nicht, dann lehnst du ja mich und mein ganzes Wissen und was ich da alles angehäuft habe ab. Nein, das ist es ja nicht, sondern du hast deine eigenen Werte, deine eigenen Vorstellungen. Du möchtest eine bestimmte Form der Therapie nicht haben oder möchtest zumindest vielleicht wissen, was Alternativen sind. Und da ist es auch ganz oft so, dass wir Frauenärztinnen da auch nicht so viel Ahnung haben, weil das in der Facharztweiterbildung wenig vorkommt. Also gerade Hormone an sich sind schon so ein Thema, was in der Facharztweiterbildung zumindest im klinischen Setting kaum vorkommt. Und dann auch an Alternativen jenseits der hormonellen Therapie ganz schwierig. Wenn du da selber kein Interesse hast, dich irgendwie reinzuknien, wirst du da wenig dazu lernen, weil es ja genug andere Sachen noch zu lernen gibt. Das medizinische Wissen hat sich früher, ich glaube, alle 50 Jahre verdoppelt, alle 100 Jahre. Jetzt durch diese Vernetzung, die wir haben, durch die tollen Grundlagen, die schon gelegt sind, verdoppelt sich das Wissen viel, viel schneller. Also Studien sagen, ich glaube, alle 4 Wochen verdoppelt sich das medizinische Wissen. Das heißt aber, dass das, was ich in 6 Jahren gelernt habe, sich jetzt, sagen wir einmal im Jahr, das ist gar nicht so dramatisch, aber auf jeden Fall deutlich schneller, als ich vorher gebraucht habe, um mir in Vollzeit dieses Wissen anzueignen. Das heißt, ich kann gar nicht alles wissen. Alles, was es da an neuen Entwicklungen gibt, wir können versuchen, up-to-date zu bleiben. Das ist auch unsere Verpflichtung. Wir müssen Weiterbildungen absolvieren. Das wird alles auch geprüft. Aber wir können nicht alles wissen. Und manchmal, wenn wir nicht weiter wissen, dürfen wir auch weiter verweisen und sagen, oh, da habe ich wenig Ahnung, gehen Sie doch mal zum Heilpraktiker. Das würde aber bei uns kaum ein Arzt oder eine Ärztin machen, weil da dieses Konkurrenzdenken zu groß ist und auch dieses Gefühl von, oh, wenn ich die jetzt zum Heilpraktiker schicke, der vielleicht auch noch super Ergebnisse erzielt, vertraut sie mir nicht mehr. Wir haben da viel zu wenig, nutzen wir die Synergien der verschiedenen Berufsgruppen. Also zumindest bei mir im Umfeld ist der Heilpraktiker die Heilpraktikerin auch gegebenenfalls der Feind, weil die haben ja kein Medizin studiert und die haben eh keine Ahnung. Das war bei mir auch lange so, wenn eine Frau kam und sagt, ja, meine Heilpraktikerin hat gesagt, da habe ich erstmal Puls bekommen, dachte, oh mein Gott, warum geht die zur Heilpraktikerin? Bin ich ihr nicht genug? Habe ich ihr nicht gut geholfen? Ist das, was ich ihr sage, nicht ausreichend für sie? Warum lehnt sie mich so ab? Jetzt habe ich mal gelernt, mich zu reflektieren und auch mal zu schauen, Heilpraktiker machen einen tollen Job. Was ich an Labordiagnostik bisher gemacht habe und was die an Labordiagnostik machen und auch Auswertung machen können, gerade bezüglich Mikronährstoffe, das fällt bei uns ziemlich weg. Das wird wenig beachtet. Das ist einfach nicht so ein bisschen das Feld der klassischen Medizin. Da sind die Heilpraktiker oft super gut aufgestellt und machen da viel, was, wovon ich einfach noch wenig Ahnung habe. Und dann darf ich auch sagen, okay, super, da sind Sie in guten Händen bezüglich der Thematik. Bleiben Sie da dran, geben Sie mir gerne auch ein paar Infos mit. Ich kann mich ja auch selber mal weiterbilden. Und dann gucken wir, was wir hier in meinem Setting machen können, wo ich Ihnen helfen kann. Und dieses Mindset der Kooperation fehlt bei uns Ärzten. Also wir sind vielleicht gerade noch in der Lage, uns mit anderen Fachrichtungen zu vernetzen und zu sagen, okay, geh mal zum Rheumatologen oder geh mal zum Radiologen, aber dann andere Berufsgruppen, oh, geh mal zur Hebamme, die kann vielleicht Akupunktur oder geh mal zum Osteopathen, der kann gucken, ob er da einen Wirbel vielleicht wieder ein bisschen einrenkt beziehungsweise Blockaden löst oder mach mal Akupunktur beim Heilpraktiker oder lass mal die Mikronährstoffe checken. Das fällt sehr vielen Kolleginnen und Kollegen schwer, einfach weil wir das nicht gelernt haben und unser Selbstverständnis ein anderes ist. Wir sind so ein bisschen der Meinung, wir müssen alles wissen und alles können. Schließlich sind wir doch noch irgendwie die Halbgötter in Weiß. Und ich glaube, wenn sich dieses Selbstverständnis nicht ändert, werden wir tatsächlich irgendwann von der Zeit überholt, weil die Berufsgruppen werden irgendwann ausgelagert werden. Wie gesagt, die Heilpraktiker machen einen tollen Job bei dem, was sie tun. Wenn wir da nicht versuchen, Anschluss zu kriegen oder auch gut zu kooperieren, stellt sich natürlich dann irgendwann die Frage, warum sollten die Patientinnen überhaupt noch zu uns kommen? Oder liegt es vielleicht nur daran, weil wir eben Kassenleistungen erbringen, während der Heilpraktiker alles privat abrechnen kann? Auch so eine Sache, was ganz wichtig ist, was aber wirklich schwierig ist, ist, dass ich dir als Patientin richtig zuhöre. Weil das ist was, wir machen das täglich, also gerade die Gynäkologie gehört ja im ambulanten Bereich zur sprechenden Medizin. Das ist aber auch wieder dieses Wort, die sprechende Medizin. Wir sollten eigentlich erstmal die zuhörende Medizin sein und die Patientinnen sprechen lassen. Es ist in der Regel so, du kommst und erzählst mir von deinen Beschwerden, die du hast, und in meinem Hinterkopf geht dann schon so, okay, die und die Beschwerden passt zu dem und dem Krankheitsbild, das und das könnte sein und die Differentialdiagnose, das kommt noch in Betracht. Therapeutisch wäre dann das und das zu machen, das sind die Optionen, die wir haben. Aber wenn das in meinem Hinterkopf abläuft, muss ich ja ganz viel von meiner mentalen Energie darauf konzentrieren, das im Hintergrund ablaufen zu lassen und kann dir gar nicht mehr zuhören so richtig mit voller Konzentration, sodass viel hinten überfällt. Und dann gerade dieses schon vorgefertigte, ich brauche eine Schublade, wo ich dich reinstecken kann, damit ich da auch die richtige Therapie schon drin gespeichert habe, dass das alles läuft. Und wenn du vielleicht andere andere Wünsche hast, dann kann ich da gar nicht mehr so richtig drauf eingehen. Und das ist was, was tatsächlich die KI überraschend gut kann, dass sie zuhört, dass sie Differentialdiagnosen stellt, beziehungsweise Therapiewünsche auch mit berücksichtigt. Das ist ziemlich gruselig tatsächlich, was da die KI schon kann. Und wenn wir als Ärzte, gerade als Berufsgruppen der sprechenden Medizin, da nicht so auf Trab sind, uns selber immer wieder dazu bringen, uns zu reflektieren und auch den Patientinnen wirklich zuzuhören und wirklich deren Wünsche zu berücksichtigen, weiß ich nicht, wie unsere Berufsgruppe in Zukunft aussieht. Ich meine, klar, einen Krebsabstrich kann die KI nicht machen, aber die sprechende Medizin, das, was ja eigentlich auch einen wirklich großen Teil ausmacht, auch der Freude an dem Beruf, dass ich mit dir sprechen kann, dass ich gucken kann, was sind so deine Baustellen, wo können wir da zusammen einen Weg finden. Wenn das alles von der KI übernommen wird und ich nur noch das Stäbchen in den Gebärmutterhals schieben muss, so mal lapidar gesagt, weiß ich nicht, wie viele Leute sich dann für den Beruf noch begeistern werden später. Nicht, dass das alles irgendwann mal ausstirbt und es dann nur noch die Unfallchirurgen und meinetwegen die Onkologen gibt. Das wäre sehr, sehr schade. Ansonsten für dich jetzt als Patientin, guck, wenn du in ein Gespräch gehst, wenn du nicht ernst genommen wirst, dass du entweder auch mal nach einer zweiten Meinung guckst. Also es ist jetzt kein Fremdgehen, wenn du mal woanders schaust. Guck, dass du aber auch so ein bisschen Erbarmen hast mit deiner Ärztin, deinem Arzt. Also keiner von uns, würde ich jetzt mal behaupten, studiert Medizin oder hat damals Medizin studiert, um Leute fertig zu machen. Wir wollen den Leuten helfen. Es ist einfach so ein bisschen in den Umständen sozusagen geschuldet, in denen wir groß werden als Mediziner, dass wir oft ein bisschen schwieriges Verhältnis zu anderen Meinungen haben, zu anderen Sichtweisen und manche Dinge einfach nicht so gut wahrnehmen können. Das liegt nicht daran, dass wir dir böse wollen, sondern dass wir Menschen sind und manchmal vergessen, dass wir Menschen sind, sagen wir es mal so. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Ärztin, dein Arzt so gar nicht mehr dir zuhört oder deine Beschwerden nicht wirklich ernst nehmen kann, dann musst du schauen, weil es gibt auch genug Ärztinnen und Ärzte, die sich selber reflektieren können. Und auch übrigens dieses Vorurteil des alten weißen Mannes, der den Frauen nicht richtig zuhört. Es gibt ja fantastische Ärzte, also wirklich, die viel Erfahrung gesammelt haben und die eben nicht nur ihr Schema F gemacht haben, sondern Patientin zuhören und dann schon viel besser einordnen können, okay, in der Konstellation, da habe ich schon so und so viele Frauen gesehen, da bist du nicht allein damit. Das ist das, was gut geholfen hat. Das ist ja auch unheimlich viel wert. Und es ist jetzt nicht so, dass nur die junge Arztgeneration weiß, wie man mit Patientinnen spricht und wie man vor allen Dingen mit denen auf eine gemeinsame Therapieentscheidung kommt. Sei auf jeden Fall auch klar in dem, was du sagst. Also die Generation unserer Mütter und Großmütter war ja oft so, okay, ich gehe zum Arzt, Arzt sagt mir, was ich machen solle und ich sage, ja, Doktor, wenn dann Herr Doktor sagt, die Gebärmutter muss raus, dann muss sie halt raus. Das brauche ich jetzt nicht zu hinterfragen. Es ist gut, Dinge zu hinterfragen. Es ist gut, auch mal zu überlegen vorher, bevor du zum Arzt gehst, was ist so deine eigene Beurteilung, deine eigene sozusagen Krankheitserklärung. Und das mit dem Arzt besprichst, das kann sein, dass es heißt, nee, also das ist jetzt totaler Quatsch tatsächlich. Nimm das erstmal so an, ohne direkt den Arzt zu verurteilen. Wie gesagt, wir Ärzte sind auch nur Menschen und wir haben halt schon sehr viele Krankengeschichten gehört. Aber sprich vielleicht auch mal dann zart darüber, okay, wenn das totaler Quatsch ist, was sind denn so Ihre Erklärung, woher es kommt, und dann hört ihr es an und überlegt, ob das für dich passt oder nicht. Weil vielleicht ist es ja wirklich mal so. Also ich möchte behaupten, wir Ärzte haben durchaus auch ab und zu mal recht. Vielleicht ist es ja was, was auch sein kann. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus deiner Krankheitsgeschichte und dem, was der Arzt, die Ärztin für eine Krankheitsgeschichte hat. Aber ich möchte vor allen Dingen Appell an meine Kolleginnen, meine Kollegen mal loswerden, dass wir wirklich lernen zuzuhören und ein Appell an die Patientin, dass du dich auch ernst nimmst, deine Beschwerden ernst nimmst, dich da nicht kleinreden lässt und wenn du überhaupt nicht gehört wirst, guck, dass du vielleicht woanders besser unterkommst. Und manchmal ist es tatsächlich auch der Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin. Wie gesagt, die haben auch auf ihren Gebieten sehr viel, was sie machen können. Und ja, der Arzt, die Ärztin ist nicht immer Halbgott in Weiß. Auch wenn ich es gerne wäre, ich bin sehr fehlbar und muss mich da immer mal wieder an die eigene Nase packen. Das ist übrigens auch was, wenn du Patientin von mir bist und sagst, ha, aber Frau Häusler, Sie haben damals auch zu mir gesagt, gerne mir auch mitteilen, ich muss mich ja auch selber immer mal wieder reflektieren. Und wie gesagt, von der Erziehung her denken wir ja alle, wir sind die Allertollsten. Und ich bin für, sagen wir mal, konstruktive Kritik immer offen. Am besten kein Bashing, das verletzt meine Gefühle dann auch. Aber so ein bisschen mitteilen, okay, das war jetzt in Ordnung oder oh, da ist eine Grenze für mich überschritten worden. Das ist, glaube ich, auch was, wir reden viel zu wenig über unsere eigenen Grenzen, gerade als Frauen, und lassen da gerne mal andere drüber trampeln. Das ist ganz wichtig, dass du, wenn dir jemand deine Grenze verletzt, das auch sagst. Das muss ja nicht leicht barsch sein, das sorgt ja meistens für Abwehr, aber dass du dann sagst, okay, das hat mich jetzt gerade verletzt, damit sowas möchte ich einfach nicht, dass mir das gesagt wird oder dass ich so behandelt werde. Das war jetzt heute mal wieder eine etwas andere Folge, aber wie gesagt, das Thema treibt mich gerade sehr um, weil ich viele Erfahrungsberichte jetzt gehört habe von Freunden, von Patientinnen, von Bekannten, die mich traurig machen einfach. Und ich denke, wir Frauen sind es wert, oder wir Menschen, es geht ja auch teilweise die Männer an, dass wir gehört werden in unseren Leiden ja auch ganz häufig, dass wir gehört werden in den Wünschen, was unsere Therapie, was unseren eigenen Körper angeht. Wir dürfen über unseren Körper bestimmen. Und hör dir an, was deine Ärztin oder dein Arzt zu sagen hat. Überleg, ob das für dich passt. Du darfst es reflektieren. Und wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, dann sprich mit ihm oder ihr über Alternativen. Und wenn das nichts ist, wenn dein Arzt, deine Ärztin dafür gar nicht offen ist, dann darfst du weiterziehen und schauen, wo du sonst noch unterkommst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach es gut.
Das war's für heute mit dem Podcast Frauengesundheit. Dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Gerne liken und subscriben und gerne auch an deine Freunde weiterleiten. Vielleicht haben die ja auch ein paar Dinge, die sie gerne noch wissen möchten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderschönen Tag und bis nächstes Mal.